ruhig zu sein, da wir den Vortrag auch aufzeichnen möchten und dann mit guter Qualität das ins Internet stellen wollen. Danke.
Ich habe auch noch ganz kurze Vorbemerkungen. Erstens, ich habe hier meine E-Mail-Adresse und meine Homepage angeschrieben. Wer hier weiterhin über dieses oder andere Themen diskutieren will, kann das über die E-Mail-Adresse machen. Auf der Homepage findet sich unter der, auf der Seite lose Texte, eine ganze Reihe von kleineren Texten, die ich zu aktuellen Themen immer publiziere. Hier ist übrigens auf dem Bücherfisch noch ein paar Sachen, auch von mir, die noch erhältlich sind. Und dann bin ich gebeten worden, von der Gruppe Gegeninformation Köln darauf hinzuweisen, am Dienstag, am Donnerstag, den 7. Mai, ein Diskussionsangebot für den Amokläufer, für den Titeltag aus Schule, 20 Uhr im Bürgerzentrum Alte Feuerwehr. Kann ich nur empfehlen, das Thema ist auch eines, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Ich habe gestern gerade im Forum darüber geredet. Zum Thema heute. Es ist nicht ganz korrekt angekündigt worden. Ich werde keine Pisa-Analyse machen, sondern ich werde mich in ganz bestimmter Weise mit den Reformvorhaben, die sich an Pisa angeschlossen haben, befassen. Aber in ganz bestimmter Weise. Ich bin mehrmals schon, als ich über Pisa und die sich anschließende Reform, Schulreform, geredet habe, aufmerksam gemacht worden oder aufmerksam geworden auf ein Missverständnis. Wenn man über Reform redet und Reformen kritisiert, das betrifft die Reformen des Schulwesens, das betrifft aber auch genauso die Reformen des Bildungswesens, dann schleicht sich manchmal ein Gedanke ein, den ich für mich richtig halte. Nämlich der Gedanke, wir müssen die Reform bekämpfen. Und mit dem Beschluss, die Reform zu bekämpfen, weil ja immer alles schlimmer wird, wird dann sozusagen unter der Hand jetzt all das, was nicht reformiert wird, als erhaltenswertes innerhalb des Bildungswesens abgehakt. Das ist nicht mein Standpunkt. Ich habe zum Beispiel gerade eben zur Illustration dieses Missverständnisses hier auch wieder am Flugplatz gefunden, von den Jusos, das heißt Bachelor abschaffen. Bachelor Master Studiengänge sind Menschen und Lernpreisig. Und dann heißt es hin, Bachelor Master Studiengänge von Studiengebühren müssen weg. So wichtig es auch ist, so enthält auch diese Form der Kritik, würde ich auf die einzelnen Argumente gar nicht weiter eingehen, immer bleibt die Implikation, naja, wenn das weg ist, sind wir schon ziemlich zufrieden. Und ich kann nur sagen, das betrifft die Universität genauso wie die Schulen. Wenn das, was gegenwärtig an Reformen passiert, weg ist, bin ich noch lange nicht zufrieden. Deswegen habe ich mir was ausgedacht. Das ist auch in dem Untertitel der Ankündigung angedeutet worden. Ich will mich mal der Reform von einem ganz anderen Gesichtspunkt, der Schulreform von einem ganz anderen Gesichtspunkt nähern. Nämlich über die Frage, warum was alles nicht reformiert wird. Ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich der Auffassung bin, es ist glaube ich unmittelbar nachvollziehbar, dass das, was nicht reformiert wird, was sozusagen als Grundbestand, auf dem dann die Reform aufbaut, erhalten wird, auch für nicht nur erhaltenswürdig von der Bildungspolitik gehalten wird, sondern auch für das Fundament, für das bewährte Fundament gehalten wird, auf dem jetzt die Reform aufbaut. Wenn es so ist, dann stimmt diese vorhin genannte Implikation, man muss immer das, was nicht reformiert wird, erhalten, schon mal gleich überhaupt nicht. Dann treten da zwei unterschiedliche Auffassungen gegeneinander an. Die eine sagt, immer nur die Reform bekämpfen. Übrigens, wenn man das 20, 30 Jahre lang gemacht hat, dann wird plötzlich das, was man in der Vergangenheit bekämpft hat, bei der nächsten Reformphase zum behaltenswerten Bestandteil erklärt. Daran merkt man schon die Problematik.
Also ich sehe auf den Standpunkt, dass man nicht reformiert wird. Der große Stand des Bildungswesens im Bereich des Schulwesens ist keinesfalls im Gegensatz zu den Reformmaßnahmen, sondern sind ihr bewährtes, probates Fundament, auf dem aufgebaut wird, dass ist das erhaltenswerte Grundgerüst, auf dem dann die Reform aufbaut. Deswegen ziehe ich jetzt mal alles andersrum auf. Ich fange mal an und beschäftige mich mit dem, was nicht reformiert wird. Ich habe nämlich daran eine erhebliche Kritik. Übrigens kann man das, was ich jetzt zur Schule vor allen Dingen sage, durchaus auch in einigen Punkten auf die Universität übertragen. Und werde am Ende dann in meinem letzten Teil sagen, so, mal überlegen, wie das, was an dieser Reform gegenwärtig in Gang gebracht wird, dazu eigentlich passt. Meine These heißt, es passt wunderbar, kann ich vorab auch schon sagen. Also all das, was jetzt gegenwärtig im Bereich der einzelnen Bundesländer nach dieser Reform eingeführt wird, also Verkürzung der Schulzeit auf den Gymnasien, frühere Einschulung, Verschulung, nicht nur verstärkte Verschulung der Sekundarstufen 1 und 2, auch Verschulung des Kindergartens, Einführung der Ganztagsschule, die Dreigliedrigkeit des Schulwesens wird in die Zweigliedrigkeit überführt, die Lernstoffe und die Tests werden standardisiert, dann Kopfnoten eingeführt, zunehmende Privatisierung und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das Bündel dessen, was unter Reform läuft. Von gestern habe ich gesagt, in Wochen über Amokläufe geredet, da sind wir auch auf Schulwissenschaft zu sprechen gekommen, da haben sehr viele Lehrer im Publikum gesagt, es wird immer schlimmer. Gut, okay, das mag schon sein. Das ist, wie gesagt, damit sage ich ein Teilgrund, das, was jetzt draufgesetzt wird an Reform, zu kritisieren und damit implizit das, worauf es gesetzt wird, für eine haltenswerte Abteilung der Bildungspolitik zu erklären. Was wird alles nicht reformiert? Es wird nicht reformiert die staatliche Schulpflicht. Das ist mein erster Punkt. Es werden auch zentrale Bildungsziele nicht reformiert. Das oberste Bildungsziel des hiesigen Bildungswesens, die Erziehung zum mündigen Staatsbürger, wird nicht reformiert. Zentrale Werte, die im Unterricht vermittelt werden, manchmal in Fächern, manchmal in Fächer übergreifend, wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Kritikfähigkeit und so weiter, stehen weiterhin im Lehrplan hoch und tot. Und auch, jetzt werde ich wahrscheinlich das erste Mal auf Widerspruch stoßen, das Prinzip der Chancengleichheit bleibt erhalten. Ich bin also der Auffassung, das werde ich Ihnen nachher erklären, das gibt es, das ist durchgesetzt. Das Prinzip der Chancengleichheit wird bekräftigt und das Lernen für Noten, inklusive der in dem Lernen für Noten, der Notenvergabe enthaltenen Sortierung durch Leistungskonkurrenz, soll ebenfalls bleiben, daran deutlich im Grundsatz nicht ändern. So, jetzt geht's los. Ich fange mal an mit der Schulpflicht. Hierzulande gilt die Schulpflicht als Erfüllung des Rechts auf Bildung für alle. Das ist schon mal eine merkwürdige Sache, dass auf einmal eine Pflicht in ein Recht umgedeutet wird. Es handelt sich also dabei um eines jener staatlich gestatteten, eingeführten Rechte, die man die Pflicht nicht ablehnen kann. Merkwürdiges Recht. Warum dürfen Eltern, die über Zeit und auch Wissen verfügen, den Staat nicht dadurch Kosten ersparen, indem sie ihre Kinder selber unterrichten? Warum ist das hierzulande verboten? Warum werden sie umgekehrt sogar bestraft, wenn sie ihre Kinder nicht in die hiesige Staatsschule schicken wollen oder in eine staatlich anerkannte Privatschule schicken wollen, sondern zu Hause selber unterrichten wollen? In Bremen hatten wir kürzlich einen Fall, wo Eltern in dieser Hinsicht sehr renitent gewesen sind und mit einer höheren Geldstrafe belegt worden sind. Ich glaube, 5.000 Euro müssen sie erstatten.
Es kann sich dabei nicht darum handeln, bei dieser Schulpflicht, bei dieser rigide durchgesetzten Schulpflicht, kann es sich nicht darum handeln, dass der Staat auf jeden Fall möchte, dass die Eltern, dass verhindert wird, dass die Eltern ihre Kinder ohne Bildung aufpassen lassen wollen. Die Zeiten, in denen Schüler vom Unterricht ferngehalten wurden, weil sie in der Landwirtschaft oder am Handwerk helfen mussten, die sind weg, die gibt es nicht mehr, die sind reduziert worden, kann vielleicht hier und dort immer vorkommen. Das ist aber nicht der Standpunkt. Der Standpunkt der Eltern heißt heute vielmehr umgekehrt, ohne Ausbildung, das weiß man eben, hat man im Berufsleben keine Chance, Ausbildung muss sein. Aber warum ist sie denn bitteschön so streng staatlich geregelt, nach Beginn, nach Ende, nach innerschulischem Verhalten, staatlich reglementiert und kontrolliert, inklusive der Inhalte, auf die die Schulpflicht die Kinder, die Schüler, Schülerinnen und Schüler über die Lehrer verpflichtet. Meine Hauptthese heißt, das ist fast so ein Schluss auf dem, was ich gerade gesagt habe, offensichtlich will der hierzulande das Schulwesen im Griff haben, der demokratische Staat, sich das Monopol des Zugriffs auf alle Kinderköpfe, sag ich mal etwas despektierlich, sichern. Er behandelt mit der Schulpflicht diesen sieben Lande geborenen oder hier zur Schulpflicht verpflichteten von vornherein und übrigens ohne sich, wie ich gerade gesagt habe, mit den Eltern abzustimmen, als sein zukünftiges Volksmaterial, dessen geistigen Zustand und damit dessen zukünftige Verwendung und die Ausbildung dafür er weder privaten Elterninteressen noch privaten Schülerinteressen überlassen möchte. Der heranwachsende Teil des Staatsvolkes soll, das will er mit Schulpflicht sicherstellen, soll eben später nicht tun und lassen können, was er will, sondern so schulisch, geistig zugerichtet sein, dass er sich in einigen jener Aufgaben möglichst freiwillig fügt, die hierzulande für den Nachwuchs in allen Abteilungen dieser Gesellschaft vorgesehen sind. Und dafür, für diese Sicherung des Monopols, des Zugriffs auf Kinderköpfe, von der er, wie gesagt, keine Ausnahmen zulässt, die Privatschulen sind, wie ich schon gesagt habe, alles staatlich zugelassene Schulen für den Grundgesetz, kann niemand von sich aus eine Schule aufmachen. Auf dem Regensatz zum Beispiel, da haben sie eine Schule, die nicht angemeldet war, einfach geschlossen, fast ausschluss. Und die Kinder irgendwo hinter. Dafür, für diese Sicherung des Monopols, hat der Staat sich eine Pflichtschulzeit ausgedacht. In circa 10 Jahren, ich war manchmal ein bisschen, für meine die Bildungsverantwortlichen kann man den Nachwuchs so zurichten, dass er aus freien Stücken, aus eigener Einsicht heraus vollzieht, was hierzulande als Sachzwang im Berufsleben und sonstigen Leben eingerichtet ist. Nämlich, das betrifft Sie genauso wie alle anderen, die in unseren Abteilungen des Bildungswesens sitzen. Nämlich alles Mögliche und vielleicht Erlaubte zu unternehmen, um sich über das Geld verdienen ein möglichst angenehmes Leben zu machen. 10 Jahre lang haben deswegen, das ist der erste Inhalt von Schulpflicht, die Kinder nun nicht etwa nur gelegentlich mal in der Schule vorbeizuschauen, das ist nicht der Inhalt von Schulpflicht, sondern müssen dort nach Stundenplan pünktlich erscheinen und sich dort in der Schule, übrigens das gehört auch mit schon rechtlich definierten Begriff von Schulpflicht, und sich dort mit Fleiß am Unterricht beteiligen. Wer ein bisschen mehr Schulrecht studiert, wird auf solche Formulierungen stoßen. Nicht nur da sein, nicht nur die Zeit umbringen, sondern die Beteiligung am Unterricht ist Teil der staatlichen Vorschrift in Sachen Schulpflicht. Dieses Programm wird von den pädagogischen Vollzugsbeamten, die man auch Lehrer nennen kann, die übrigens selbst in eine staatliche Befehlshierarchie eingebunden sind, zur Exekution auf. Die haben die Schulpflicht zu kontrollieren, die haben die Anwesenheit zu kontrollieren, die haben Entschuldigungen einzuholen, die haben die Pünktlichkeit zu überwachen und wir haben auch die Beteiligung zu überwachen. So wie weiß jeder aus der Schule. Lehrer, die dabei nicht mitspielen wollen, bedeutet dann regelmäßig der oberste Bildungsherr, dass ihre pädagogische Freiheit, die sie haben, aber allein im Rahmen des staatlichen Vorschriften zu bewegen. Generelle Einwände gegen den Lehrplan. Ich mache meinen eigenen Lehrplan, weil der staatlich vorgesehene mir nicht passt. Oder Einwände gegen das absurde Prinzip, vorgegebene Prinzip des Lernens in vorgegebenen Zeiteinheiten. Weil ich nachher noch ein bisschen mehr zu. Generelle Einwände dagegen haben sie sich abzuschminken. Und das zeichnen sie gerade auch als in den Stand jener auf Loyalität verpflichteten Beamten aus, dass sie in aller Regel ihnen nachkommen. Die Zuwiderhandlungen sind in der letzten Zeit verschwindend gering. Früher nach 68 gab es einige Male, was ihnen dann gedroht hat, weiß man vielleicht schon einige noch den Begriff zu. So, das ist erstmal der zentrale Inhalt von Schulz. Worauf ist jetzt die nächste Frage, werden eigentlich jetzt die Kinder, die Heranwachsenden, verpflichtet? Da kann man nachlesen und sich kundig machen und dann landet man bei den Bildungszielen, bei den höchsten Bildungszielen. Das habe ich schon gesagt. Ich will mal eines, was hierzulande immer noch ganz hoch im Kurs steht und bei in allen Ländern fast überall die Präambel des Schulgesetzes ausmacht, zum Gegenstand machen, nämlich die Erziehung zum mündigen Staatsbürger. Merkwürdigerweise gilt das als hochachtenswertes Bildungsziel. Erziehung zum mündigen Staatsbürger. Da soll man denn gleich an Kant denken, an seinen Aufklärungswahlspruch, habe Mut, sich deines Verstandes zu bedienen. Naja, getrennt von Schule würde ich sagen, da ist sowas, sogar was dran. Ist viel zu wenig, die sich ihres eigenen Verstandes wirklich vernünftig bedienen. Doch darum geht es bei der Erziehung zum mündigen Staatsbürger überhaupt nicht. Da heißt es nämlich nicht, habe Mut, sich deines Verstandes zu bedienen, sondern Mündigkeit ist definiert als Mündigkeit des Staatsbürgers. Erziehung zum mündigen Staatsbürger ist ein bisschen was anderes als du sollst, als das Individuum, als das Objekt, das du bist, dich mündig in der Gesellschaft betragen. Nein, du sollst als Staatsbürger mündig sein. Den Verstand hast du also nicht nach deinen eigenen Kriterien zu bedienen, sondern den Verstand sollst du so bedienen, dass du deine Rolle, deine zukünftige Rolle als Staatsbürger ausfüllst. Also gleich von vornherein ist die Verstandesbenutzung instrumentell vorgegeben in Mündigkeit. Als dieser, als Staatsbürger, als Bürger eines bestimmten Nationalstaats, hier eben des Schwarz-Rot-Goldenen, sollten sich seines Verstandes bedienen. Und das ist wirklich, ich habe es ja eben schon gesagt, ein bisschen was anderes als die harmlose Auskunft. Denkt doch mal gescheit nach über alles, was wir hier in der Universität, im ökonomischen Leben, innerhalb der Familie und sonst wie passiert. Denkt mal nach über das, was dich stört, was dich beschädigt und so weiter. Es heißt vielmehr, alles, was du als Staatsbürger bist und sein sollst, das sollst du unter eigenständiger, freier Benutzung deines Verstandes erfüllen. Nochmal anders, und auch so findet man es durchaus in philosophischen Auflösungen des ganzen Mündigkeitsbegriffs. Begreife also deine Pflichten, das, was du viel tun sollst, die du als Bürger zu erfüllen hast, die Schulpflicht, die Pflicht zum Rechtsgehorsam, die Steuerpflicht, die Pflicht zur Achtung des Eigentums, die Wehrpflicht, die zahlreichen Meldepflichten und so weiter und so fort. Betrachte diese Pflichten als Anforderungen an deine Freiheit, als Anforderungen an deine Freiheit, die du ganz aus eigener Einsicht heraus zu vollziehen hast. Ohne dass sich also die Staatsorgane zwingen müssten, oder wie es früher mal der Fall war, dass dann der Pfarrer mit dem Schild gefeuert wurde, etc. Das und nichts anderes ist die gewünschte Mündigkeit, die es als oberstes Ziel, als oberstes Lernziel, als oberstes Bildungsziel festgehalten wird. Das kann man noch ein bisschen inhaltlicher machen. Was heißt das? Was soll er alles machen, der angehende Staatsbürger? Er soll zum Beispiel zu allen ökonomischen Systemquellen, die existieren. Ich muss mich um Arbeit bemühen unter Bedingungen, die ich nicht selbst setze. Ja, sagen. Er muss einverstanden sein damit, dass seine Bedürfnisse, seine Lebensbedürfnisse überhaupt nur so weit gelten, wie er an Geld herankommt. Wenn nicht, dann nicht. Zu Rechtsvorschriften, die das ganze Leben von oben bis unten, von hinten bis vorne regeln, soll er Ja sagen. Er soll also Ja sagen zu Vorschriften, die das eigene Leben unter staatliche Rechtsvorschriften beugen, möglichst sogar seine Interessen gleich von vornherein rechtskonform formulieren. Das soll er machen. Und er soll sich natürlich auch mit Erledigung oder mit Erreichung des 18. Lebensjahres alle 4 Jahre im hierzulande veranstalteten Wahlzirkus, das gibt es ja hier dieses Jahr häufig, Wahlzirkus, in dem der mündig gemachte Mensch regelmäßig seine Interessen bei der staatlichen Herrschaft abgibt, sage ich mal, zu nehmen, den Standpunkt zu legen, dass Demokratie doch nichts anderes sei als die Herrschaft des Volkes. Das sind so 3 Abteilungen, Ökonomie, Recht, Staat, Wahl, in denen er sich so gemäß der vorgegebenen Bedingungen verhalten wird. Das und nichts anderes ist der Zweck der Schulpflicht, diesen obersten Bildungsziel zur Realität, zur Wirksamkeit zu verhelfen. Loyalität. Loyalitätserziehung und Mündigkeit sind also überhaupt kein Widerspruch. Könnte man ja erstmal denken. Mündigkeit ist auch das Bestimmen über mich selbst. Loyalität heißt Gehorsam einem anderen. Wenn hierzulande die Mündigkeit des Staatsbürgers gefordert ist, dann passt das wunderbar zusammen. Man ist als Bildungsziel eben formuliert, die Mündigkeit hat dazu bestehen, dass du dich an Freiheit und loyal verhältst. So etwas, ich komme zu meinem 2. Punkt dessen, was in der Schulpflicht zu erledigen ist. So etwas geht allerdings und versteht sich auch keineswegs von selbst. Wie sollte einem auch einleuchten, sich ständig in der Schule, aber auch außerhalb der Schule, Vorschriften, Ordnungen, Regeln, Gesetzen zu unterwerfen, ohne sie vorher auf ihre Vernunft zu überprüfen. Aber genau das wird verlangt. Wie sollte einem auch eine Wirtschaftsordnung einleuchten, in der jeder hergestellte Gebrauchswert in den Händen von kleinen oder großen Privateigentümern, Kapitalisten zum Beispiel, ist und überhaupt nur rausgerückt wird, wenn durch den Verkauf der Unternehmer Gewinn macht? Alle anderen Gründe an Lebensmitteln, an Gebrauchsdingen heranzukommen, gelten hierzulande nicht. Wer einfach nur sagt, ich habe Hunger, und da gibt es so viel, was meinen Hunger befriedigt, unabhängig davon, was er in Portemonnaie hat, was mit dem passiert, weiß man. Wie soll einem das einleuchten? Und wie soll einem schließlich das gerade schon angesprochene Wahlverfahren einleuchten, in dem alle lebenswichtigen Fragen nicht zur Wahl stehen. Alle lebenswichtigen Fragen. Unter welcher ökonomischen Ordnung will ich eigentlich leben? Unter welcher politischen Ordnung will ich eigentlich leben? Will ich eigentlich tatsächlich in einem Nationalstaat leben, der von vornherein Grenzen hat, der sich gegen andere abgrenzt, von daher sofort die Konkurrenz des Gegnerkraft in der Konstruktion des Nationalstaats ausgeschlossen. Will ich da eigentlich sehen? All diese Fragen und noch ein paar mehr stehen nie zur Wahl. Zur Wahl stehen immer nur Personen, die das exekutieren, was es hierzulande als staatlicher Zweck eingerichtet ist, nämlich diese Gesellschaft innerhalb der staatlichen Konkurrenz voranzubringen. Was ist all das eigentlich, fünfmal unterstrichen, eigentlich nicht von selbst verstehen sollte? Die meisten verstehen sich dazu und sagen es doch ganz klar, selbstverständlich. Aber damit es aufhört, versuche ich ja, ein paar Argumente zu machen. Deswegen, weil es eigentlich nicht von selbst versteht. Und ich will da auch nicht auf die Welt kommen mit dem Ja zu diesen Abteilungen gesellschaftlich eingerichteter Sachzwänge, muss es so etwas geben, wie einen, ich nenne es mal einen ganz komplizierten Wort, das mir aber immer besser gefällt, Mündigkeitsherstellungsvorlauf. Braucht es sowas. Schule als Mündigkeitsherstellungsvorlauf. Der Auftrag an die Erzieher beginnt deswegen damit, dass in diesem Mündigkeitsherstellungsvorlauf die Schüler 10 Jahre lang sich an das persönliche Abhängigkeitsverhältnis, in dem sie als Schüler bis zum 18. Lebensjahr stehen, zu gewöhnen haben. Das heißt, die Mündigkeitserziehung, die gefordert wird, beginnt damit, dass explizit 10 Jahre die Menschen in Unmündigkeit gehalten werden, in persönlicher Abhängigkeit, vom Lehrer, von den Eltern sowieso. Die Schule ist bekanntlich eine Institution, das nochmal zu erläutern, was ich damit meine, eine Institution, in der unbedingte Gefolgschaft angesagt ist. Schulregelung, Schulordnung gelten ebenso wie Anweisungen von Lehrern, die befolgt werden müssen, und zwar widerspruchslos. Und jene Lehrer, die den Trick darauf haben, alle Regeln, die er durchsetzen will, vorher zur Diskussion zu stellen, wird kaum am Ende eine Abstimmung machen, bei der herauskommt, nein, die Regeln, die Schule ihm vorschreibt, gilt nicht. Umgekehrt. Der Umstand, dass er sagt, ich diskutiere mit euch drüber, soll der Grund dafür sein, auf jeden Fall seine Vorgaben, weil es sonst ein besserer Lehrer ist, zu folgen. Kennt man. Verstöße werden mit Strafen geahndet, Einfahrungen in Klassenbücher, Verweise und so weiter. Einwände der Schüler gar begründete Kritik an Regeln werden nicht zugelassen, wenn etwa zum Beispiel ein Schüler die ersten 2 Stunden Mathe versäumt, jetzt zur 3. Stunde kommt, vom Lehrer angemacht wird und ehrlich antwortet, ich weiß gar nicht, was ich in den ersten 2 Stunden sollte, weil ich Stoff beherrscht, den kann ich, den Sie beibringen wollten, da habe ich lieber ein bisschen länger geschlafen. Eine ebenso ehrliche wie eigentlich der Sache nach vernünftige Antwort verstößt eklatant gegen die Schulpflicht, darf nicht durchgelassen werden, erfährt ein einfaches Klassenbuch, was im Übrigen auch gleich heißt, Pünktlichkeit als eine dieser Tugenden, als eine dieser Regeln, die der Schüler befolgen kann, sind einzuhalten, unabhängig von den Gründen dafür. Unabhängig davon, ob sie den Menschen, der pünktlich sein soll, einleuchten oder nicht einleuchten. Das ist der Übergang zu einer innerhalb der Mündigkeitserziehung eingeschlossene Tugenderziehung. Die Regeln um ihrer Selbstwillen einzuhalten. Egal, wobei man pünktlich sein soll, wenn die Vorschrift pünktlich heißt, dann muss man pünktlich da sein. Im normalen Leben ist es ganz klar, wenn ich mich zu einem Date mit irgendeinem Mädel oder umgekehrt mit einem Jungen verabrede, dann habe ich Interesse, pünktlich zu sein. Da muss mir niemand die Vorschrift machen, sei aber pünktlich. Das ist ja mein Interesse. Aber in anderen Abteilungen, wo ich gezwungen werde, etwas zu tun, was meinem Interesse entspricht, deswegen lernt man solche Sachen wie Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit als Tugenden, als nicht nachzufragen, warum man das eigentlich machen soll. Da soll man es um seiner selbst willen machen. Und was denn dabei rauskommt, weiß man, man kennt sehr viele ordentliche Verhältnisse, wo Menschen fleißig sind, pünktlich sind, eine Ordnung einhalten, von denen wir sagen, um Gottes Willen. Ne? Nehmen Sie mal die Kfz-Wächter. Die sind über 50 bei der Arbeit erschienen, die waren fleißig bei der Arbeit und haben eine Ordnung eingehalten. Das ist an ihm drauf. Das ist sozusagen der Widerspruch an Tugenden. Solche Regeln, getrennt von dem Inhalt, also getrennt von der Prüfung auf Vernunft einzuhalten, das ist ein Ziel der Mündigkeit des Tier. Die Schüler sollen nachher nicht fragen, warum soll ich denn ständig künftig dort und dort sein? Das ist eigentlich von Schuldführer. Nein, die sollen künftig. Resultat dieses Mündigkeitsherstellungsvorlaufs soll sein, mit 14 Jahren soll der Schüler strafmündig sein. Das heißt, er soll begriffen haben, dass man seine Interessen, die man hat im Leben, in der Schule, außerhalb der Schule und so weiter, von sich aus bereits daraufhin befragen soll, ob sie mit der Rechtsordnung übereinstimmen. Und mit 18 Jahren sollen die Schülerinnen vom Lehrer so weit zubereitet worden sein, dass sie als Nachwuchs in Geschäfts- und Wahlangelegenheiten mündig sind. Da heißt mündig, sich dem herrschenden Geldregime, dem herrschenden Regime des Privateigentums zu unterwerfen. Übrigens, kein Rechtsstaat, kein Staat, der dies zum Prinzip der Schule macht, zu einem Prinzip, was heute bei allen Reformen immer noch gilt, verletzt sich daran, dass die Schule mit diesem Mündigkeitsherstellungsvorlauf tatsächlich alles erfolgreich erledigt. Er weiß nur so gut, dass es die Lebensumstände, in denen die Menschen nachher leben, in ihrer Mehrheit, es diesen häufig sehr schwer machen, ohne Ordnungsverstöße ihren Alltag zu bewältigen. Ohne Ordnungsverstöße, ohne Rechtsverstöße ihren Alltag zu bewältigen. Da wird nicht nur, um zum Beispiel mal aus Ihrem Leben zu greifen, nicht nur regelmäßig schwarz gefahren, weil es Geld nicht zugleich für Fahrkarte und Kippe reicht oder für irgendwas anderes. Da wird auf denselben Grund auch schon mal bargeldlos eingekauft. Und da sind Steuerpflichtige sehr bemüht, den Finanzämtern ihre Einkommenslagen, Steuererfahrung vorzuenthalten und so weiter und so fort. Resultiert alles auf den Lebensumständen, in denen die Menschen mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die sich im großen Teil immer wieder auf die Frage beziehen, reicht mein Geld. Das ist also der Kern der Erziehung zum mündigen Staat. Zunächst werden junge Menschen im Erziehungswesen 10 und mehr Jahre in quasi feudaler, personaler Abhängigkeit, geistig auf die Grundlage der hier herrschenden Wirtschafts-, Rechts- und politischen Ordnung eingeschoben, und zwar so eingeschoben, dass ihnen diese Ordnung wie eine vernünftige, wenn nicht sogar naturgegebene Ordnung einleuchten soll. Und wenn sie ihnen als solche einleuchten, sind sie als mündiger Mensch zu entlassen. Dann ist ein Leben, das ist jetzt eigentlich nochmal der Begriff der Mündigkeit von der anderen Seite her gefasst, sind sie zugerichtet und können ein Leben ohne Vormund führen. Mündigkeit heißt ja, der Mensch kann ohne Vormund leben. Das ist der ganze Begriff von Mündigkeit. Da kann man aber mal so drüber nachdenken. Ja, verdammt nochmal, offensichtlich schließt dann die Mündigkeit ein, dass der Mensch erstmal einen Vormund braucht, um all das hinzukriegen, was er als mündiger Staatsbürger leisten soll. Ja, genau so läuft. Den Vormund hat er in Gestalt der Erziehungsgewaltigen in der Familie und in der Schule. Übrigens, erschließt sich nach dem, was ich jetzt gerade in der Mündigkeitserziehung gesagt habe, auch, warum hierzulande die Prügelstrafen abgeschafft wurden. ein angeblich wahnsinnig emanzipatorischer Akt. Ich bin nicht verprüfbar, um Gottes Willen. Aber die Gründe, warum sie abgeschafft worden sind, die muss man schon mal prüfen. Die Frage ist, ob es wirklich dabei ging, mit der Abschaffung der Prüfung, der Frühstrafe, den Nachwuchs körperliches Leid und ein Lernen unter Repression vorzuenthalten. Ich meine nicht. Ich meine Einsehen soll der Mensch, und zwar ganz ohne Prüfung. Einsehen soll der junge Mensch, warum die Welt, in die er hineingeboren ist, und in der er alternativlos sein Leben zu verbringen hat, im Prinzip die beste aller möglichen Welten und so gesehen auch seine Welt. Er sollte die in der Schule vorgebrachten Gründe nicht aus Angst und Strafe reproduzieren. Er soll nicht unter Angst und Strafe lernen und sich die Urteile, die die Gesellschaft unter Angst und Strafe aneignen. Dass das Prinzip Befehlsverweigerung mit Strafen zu ahnen darüber nicht ganz abgeschafft wird, sondern nur als Erziehungsmittel aus dem Verkehr gezogen wird, das ist gerade geklärt worden bei Rechtsverstößen. Da wird natürlich vom Prinzip Sühne per Strafe nach wie vor heftig gebraucht. Also die Prügelstrafe ist abgeschafft worden, weil die demokratischen Bildungspolitiker und Pädagogen gemeint haben, ein Volk, was nur unter der Knute gehorcht, ist längst nicht so gut zu handeln und zu benutzen, als ein Volk, was aus freien Stücken all das tut, was wir ihm verlangen. Das ist der politische Hintergrund der Abschaffung der Prügelstrafe, und der hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, den Kindern diese Beschädigung in körperlicher und geistiger Hinsicht zu ersparen. Damit jetzt diese Mündigkeitserziehung funktioniert, durchläuft die junge Menschen in der Schule mehrere Abteilungen. Diese Abteilungen habe ich jetzt mal nicht nach Schulfächern und auch nicht nach Schulstufen, sondern nach dem Gehalt, nach ihrer Bedeutung für die Mündigkeitserziehung sortiert. Das ist erstens die Aufklärung über die Grundprinzipien dieser Gesellschaft. Da lernt man was über Demokratie, über Geld, über Familie, über Staatsgewalt und so weiter und so fort. Jetzt. Das lernt man in Fächern, aber auch besser über. Und zweitens wird man immer zugleich eingewiesen in die geistigen Techniken zum Umgang mit Misserfolg und Erfolg in der Schule und außerhalb der Schule. Misserfolg und Erfolg in allen Lebenslagen. Wie gehe ich damit um, wenn ich nicht das erreiche, was ich mir eigentlich als Teil meiner Lebensplanung vorgenommen habe? Das lernt man auch. Ich gehe gleich ein bisschen genauer darauf ein. Es scheint nötig zu sein, diese Ausstattung des Menschen mit geistigen Techniken, die dafür taugen, den Misserfolg nicht abzuschaffen, sondern ihn irgendwie für sich zu verarbeiten. Das scheint nötig zu sein, das lässt auch nochmal einen Schlussflur auf eine Gesellschaft offensichtlich, ist die dann auch so gestrickt, dass für viele Menschen ihre Lebensplanung eben nicht aufgeben kann. Ich will mal nur ganz kurz ein paar Beispiele zu dem Punkt 1. Aufklärung über die zentralen Grundbestandteile dieser Gesellschaft. Was lernt man? Der Mensch lernt, man lebt in einer Leistung. Lernt jeder, der diese Schule besucht, in einer Leistungsgesellschaft. Das stimmt. Was aber nicht stimmt, ist die daran geheftete ideologische Botschaft, Leistung würde sich lohnen. Oder wenn man sich nur anstrengt, gehörig Leistung bringt, dann käme man schon was zu Wohlstand, zu guten Noten und so weiter und so fort. Jeder kennt es. In seiner rotären Fassung diese Ideologie jeder Seite kleines Glückes nicht. Das ist eine freche Lüge, weil die Unterwerfung des Leistungsprinzips offensichtlich, das kann man im Video sagen, das überhaupt nicht bringt, was die Ideologie verspricht. Und jedes Gefälle von Reichtum, Reich und Arm nicht. Da gibt es nicht die ständigen Meldungen über immer neue Abteilungen von Armut. Kinderarmut ist ein Thema, Jugendarmut ist ein Thema, Altersarmut ist ein Thema. Naja, wenn die unteren und die älteren arm sind, dann kann der Reichtum in der Mitte auch nicht so sehr groß sein. Also, wenn das Prinzip stimmen wird, dann gebe ich dies nicht. Aber man lernt es. Diese freche Lüge ist übrigens, warum das nicht funktioniert, ist auch eigentlich ohne große geistige Anstrengung schnell zu ermitteln. Das liegt eben darin, dass alle Entscheidungen dieser Gesellschaft, alle relevanten Entscheidungen über Erfolg und Misserfolg im Leben, in der Schule, in der Uni, auf dem Arbeitsmarkt und im Job, über Konkurrenz laufen. Über Konkurrenz laufen. Und was ist Konkurrenz? Konkurrenz ist nichts anderes, als ich habe mich gegen die anderen anzustrengen, weil ich genau weiß, am Ende kommen nicht nur Sieger raus, und werden die Konkurrenz ja auch weiter, sondern einige Sieger und in der Regel ziemlich viele Verlierer. Die Anzahl der Sieger und Verlierer ist sowieso auch nicht in den Händen der Konkurrenz notiert, sondern wird vorgegeben. In der Schule ist es übrigens unmittelbar evident, das weiß man, es ist kein Zufall, dass plus minus ca. 70%, 60-70% aller Schüler eben nicht das Gymnasium erreichen, sondern vorher aussortiert werden auf die sogenannten Restschulen. Das ist eine bildungspolitische Vorgabe, natürlich ist Begabungsstruktur oder mit Leistungsfähigkeit nicht zu tun, obwohl man das in der Erziehungswissenschaft immer noch lernt. Man lernt als gute Ausrede für die Pädagogik, als sonst nicht. Also es stimmt einfach nicht, diese Ideologie, die sich an die Leistungsgesellschaft, an die Ultraleistungsgesellschaft heranheftet. Nein, Konkurrenz heißt, ich muss mich anstrengen, dass ich nicht zu den Verlierern gehöre und ich muss mich gegen meine Mitkonkurrenten anstrengen. Ich muss zusehen. Das kennt man nur nicht aus Abteilungen der Schule und des Studiums. Ich muss mich so aufführen, dass ich möglichst zu den Guten gehöre und andere zu den Schlechten gehören. Das weiß man, wie das zugeht. In der Schule geht es so zu, dass man, das ist schon vorkommt, dass Schüler, die in der Klassenarbeit abschreiben wollen, zurückgewiesen werden. Nein, von mir schreibst du nicht ab. Wie kommt das? Wir sind hier auf die anderen Fälle. Aber diese sind erstmal wichtig. Dass die anderen Fälle gibt es für gerade selbstverständlich. Und eigentlich meinen. In der Schule gerade nicht. Warum sagt er? Nee, von mir schreibst du nicht ab. Der weiß ganz genau, wenn er dem anderen hilft, kriegt der eine bessere Note. Und wenn der eine bessere Note kriegt, relativiert sich seine Note. Und das will er verhindern. So beteiligt mich man nicht an der Konkurrenz gegeneinander, weil man genau weiß, man darf nicht zu den Verlierern gehören und sorgt deswegen mit seinen eigenen Anstrengungen dazu, so selbst euch das in der Universität zu gehen, in Anstrengungen, andere zu Verlierern zu machen. Oder noch, man lernt einen Grundsatz in der Ökonomie. Der Grundsatz heißt, Geld ist ein Mittel, um an Lebensmittel heranzukommen. Oder negativ formuliert, ohne Geld kann man sein Leben nicht organisieren. Also ist Geld Klassenfrage. Das ist in Ordnung. Ein logisches Geld ist in allen Abteilungen, nicht nur der schulischen Wirtschaftskunde oder schulischen Sozialkunde, sondern all diejenigen, die hier im Saal sind und VWL oder BWL studieren, wissen, dass dieses eines der Grundprinzipien, Grundaussagen über das Geld ist. Dieses stinkt normale Lob des Geldes und das ist falsch. Das ist falsch. Es stimmt zwar, dass man ohne Geld an keine Waren rankommt. Dass man für die Waren immer genauso viel zahlen muss, wie der Preis von den Waren hier abverlangt. Das ist immer diese schöne Sache. Ne? Man steht vom Schaufenster, toller Pullover. Bitte mal entschuldigen, ich hatte meinen Koffer im Taxi liegen gelassen und der Taxifahrer war so nett, in mir zu drücken. Also, man lernt über das Geld. Auch ich bin gerade schuldig geblieben. Meine Kosten noch so weit. Mein ganzes Geld ist eine tolle Sache und ich habe gesagt, das ist ein Vorteil, was man so nicht sehen kann. Es macht nämlich die Rechnung ohne einen dreifachen Wirt, sage ich mal, im Bild gesprochen habe. Ja, wenn ich Geld habe, kann ich mir genau das leisten, was mein Portemonnaie hergibt. Und ich war gerade dabei zu sagen, die Erfahrung, die jeder von uns hier im Saal hat. Man steht vom Schaufenster, entdeckt irgendwas Tolles, wie gesagt, einen neuen Pullover oder eine neue Serienanlage oder einen Fernseher. Ist begeistert vom Gebrauch der dieser Sache und ich fahre auf den Preis und dann geht die Fluppe runter und dann halt die Die Rechnung ohne den Wirt, ohne dreifachen Wirt nicht gemacht. Der erste heißt, ja, dann muss ich aber auch über Geld verfügen. Dann gibt es hier zu sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, keinen anderen zugelassenen Grund, an Dinge des Lebens heranzukommen, als dass man Geld dafür hinlegen muss. Das ist das Erste. Ohne geht nicht. Das heißt, diejenigen, die nicht über Geld verfügen, sehen entsprechend alles aus. Nun wäre das Ganze überhaupt nicht schlimm, wenn jedermann immer genauso viel Geld in der Tasche hätte, wie die Preise der Waren, die er haben will, von ihm verlangen würden. So ist es aber nicht. Diesen Dukatenesel haben wir nicht. Die nächste Frage stellt sich also für die meisten Menschen, und das wird bei diesem Lob des Geldes verlassen, die kommen kein Geld an. Und deswegen sitzen sie hier. Deswegen haben sie sich in der Schule angestrengt und gesagt, sie müssen zu den Hauptschülern gehören, deren Karriere nachher Hartz IV heißt. Nein, ich gehe zu den Gehobenen. Deswegen habe ich mich in der Schule angestrengt und dafür gesorgt, dass die anderen Hauptschüler werden und nicht ich. So. Nichts anderes als das. Ich muss mich bemühen, eine Geldquelle für mich zu erschließen. So. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, ja, diese Geldquellen, das weiß auch jeder, weil die liegen hier nicht so rum, offen. Da muss man nicht einfach nur hingehen und sagen, hallo, ich will Geld verdienen. Dann kommen die Leute und sagen, bei mir kannst du Geld verdienen. Jedermann weiß es andersrum. Dass man nur dafür und in dem Umfang Geld verdient, wie man Dienste, lohnende Dienste für andere verrichtet. Egal, ob es jetzt der Staat ist oder ob es jetzt ein privates Kapital ist. Das sind die drei Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um überhaupt Geld für sein Leben, für sein Lebensunterhalt zusammenzuziehen. Und die sind alle schwer zu erfüllen. Die Masse des Geldes, die Voraussetzungen überhaupt an eine Geldquelle heranzukommen und dann die Bestimmungen der Geldquelle selber nach Dauer und so weiter und so fort, die lange hat. Aber man lernt, ohne Geld ist das Leben nicht wert, also ist Geld nicht da zusammen. Noch ein letzter Punkt, wenn die erste Abteilung der Möglichkeitserziehung fällt, ich kann die mal so fassen, Lügen über diese Gesellschaft in Schulden zu sagen, ist das Urteil über die Staatsgewalt. Was lernt man über die Staatsgewalt? Alle diejenigen, die es noch aus der Oberstufe wissen oder der Politologie studieren, die haben sofort den alten Hobbes im Kopf, den alten Philosophen Hobbes. Was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, die Staatsgewalt braucht unbedingt, weil der Mensch des Menschen wollte. Eine Politologie, eine politologische Aussage, die sozusagen die Notwendigkeit der Gewalt aus der Natur des Menschen ableitet. Die ist natürlich in mehrfacher Hinsicht Unfug, da sollte man sich gleich abschminken, dass sich daraus Staatsgewalt erklärt. Der erste Unfug besteht darin, ja, wenn es zur Menschennatur gehört, wer sind eigentlich dann diejenigen, die Gewalt innehaben, um andere an der Gewalt zu hindern? Im unmittelbaren Widerspruch. Wenn alle die gleiche Natur haben, dann sind sie alle Wölfe. Und dann muss diejenige Institution, die andere hindert, ihre Wolfsnatur rauszulassen, irgendwie vom Himmel gefallen sein, kann aber nie und nimmer aus dem Menschenreich kommen. Zweiter Hinweis. Der diesen Hopf, der immer noch heute gelehrt wird, so unmittelbar wie er nicht, man stelle sich mal vor, was ist eigentlich mit Staatsgewalt los? Jetzt haben wir die Staatsgewalt. Aber unabhängig von dem Widerspruch in Schnell, jetzt haben wir die Staatsgewalt. Und was ist jetzt los? Frieden, keine Gewalt mehr, nach innen und nach außen, alles purer Pazifismus, niemand zu jemandem allein, alles Harmonie, nichts da. Das weiß man doch. die Gewalt braucht hierzulande offensichtlich, weil diese gesellschaftlichen Verhältnisse jede Menge von Gesetzesverstößen, Ordnungsverstößen, Rechtsverstößen offensichtlich nach sich ziehen, die dann wohl mit der Menschennatur auch nichts mehr zu tun haben. Also die eigentliche Gewalt, die behauptet wird als Einrichtung, um die Menschennatur davon zu verletzen, belegt der Sache nach genau das Gegenteil. Mit dieser Gewalt findet jede Menge private Gewalt nach innen und außen statt. Ich lasse es mal dabei. Wir müssen noch alle anderen Abteilungen durchgehen. Demokratie, Familie, Sozialstaat, wollen alles tolle Sachen sein. Ich habe zu allen, hätte zu allen meine Einwände zu machen. Das ist die eine Abteilung der inhaltlichen Mündigkeit des Kindes. Mit diesem Haufen Lügen wird man in der Schule ausgestattet. Ich habe übrigens von langer Zeit ein Buch geschrieben, das ich mit der Erziehung im Kapitalismus befasst, wo ich den Inhalt dieses nationalen Curriculums noch ein bisschen genauer sortiert habe, von der ersten Klasse bis zum Abitur. Das liegt nicht auf dem Büchertisch. Das Ding heißt Erziehung im Kapitalismus und kritisiert nicht nur die Schule, sondern die Erziehungswissenschaft gleich selbst. So. Die zweite Abteilung. Habe ich genannt, die zweite Abteilung der Mündigkeitserziehung, habe ich genannt, ist die Ausstattung des Menschen mit geistigen Techniken zum Umgang mit Misserfolg und Erfolg. Wie gehen die? Die erste Abteilung schließt unmittelbar an, an das, was hier gerade gegenüber das Leistungsprinzip gesagt hat. Wer auf dem Boden der Ideologie des Leistungsprinzips steht, wer was leistet, bringt es zu was, hat in der Umkehrung dieses Gedankens zugleich die Erklärung dafür geliefert bekommen, warum er vielleicht keinen Erfolg hat. Die Logik heißt, dann hast du nicht genug getan. Es liegt dann auf jeden Fall an dir. Das ist die erste Auskunft. In der Schule und auch im Elternhaus ist hier einem eingebläut worden. Schon wieder hast du eine schlechte Note. Du musst dich mehr auf den Hosenboden setzen. Mehr tun. Ein völlig absurder Hinweis, der eben gerade schon widerlegt ist, dass du gar nicht in der Hand hast, ob deine individuelle Leistungssteigerung tatsächlich in einer besseren Note widersteht. Das hängt eben ganz davon ab, wie sie im Vergleich zur Leistung aller anderen steht. Also, bleibt aber festzuhalten, ich komme auf diesen Punkt gleich nochmal zurück bei der Notengebung, bleibt also festzuhalten, das erste Urteil und das durchgesetzte Urteil hat, du musst erstmal die Schuld für Misserfolg bei dir suchen, darfst dir aber auch den Erfolg als dein Verdienst anrechnen. Das ist natürlich eine praktische Ideologie, eine praktische Ausstattung, weil auf diese Art und Weise die Verhältnisse, die nun mal verantwortlich sind, für Misserfolg. Es stehen halt in dieser Gesellschaft nicht für alle Mitglieder dieser Gesellschaft die Möglichkeiten, ein ordentliches, ein vernünftiges, von mir aus auch menschenwürdiges Leben zu führen, zur Verfügung. Es ist nicht so. Deswegen braucht diese Selbstbezichtigung im Kopf der Menschen. Du bist selbst schuld. Das ist die erste Abteilung. Die erste Abteilung, wie man mit Misserfolg und Erfolg umgeht. Die nächste heißt, ja, man darf natürlich schon ein bisschen die Institutionen, die einem den Misserfolg verpasst haben, kritisieren. Das darf man schon. Aber wie denn, bitteschön, darf man sie kritisieren? Man darf sie bezichtigen, dass sie genau die Aufgaben nicht wahrgenommen haben, von denen man meint, dass sie sie eigentlich wahrnehmen müssten. Also zum Beispiel, der Manager hat nicht gut gewirtschaftet und deswegen bin ich meinen Arbeitsplatz losgeworden. Der Lehrer hat ungerecht genotet und deswegen habe ich eine 5 gekriegt oder den Sitzen gegeben. Lauter Formen der Kritik, die an den Institutionen, in denen mein Misserfolg als notwendiges Ergebnis enthalten ist, immer nur Missbrauch, persönliche Verfehlung, charakterliche Deformationen, Abweichungen von dem, was man meint, was eigentlich die Aufgabe dieser Institutionen sei, festgehalten wird. Übrigens lernt man das in der Schule unter dem Imperativ, deine Kritik muss konstruktiv sein. Konstruktive Kritik. Passt wunderbar dazu, bitte. Passt wunderbar dazu. Die Kritik muss konstruktiv sein. Gericht an diesem Imperativ. Deine Kritik muss konstruktiv sein. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere auch jetzt und genau diesen Gedanken im Kopf hat und sagt, dann kommt er jetzt endlich zum konstruktiven Teil seiner Kritik. Ich würde ihn gefallen. Den Gefallen tue ich niemandem. Ich sage jetzt mal, bitte? Nein, nein. Ich sage gleich mal warum. Was ist ein konstruktiver Kritikgefall? Und dann können wir uns weitermachen. Konstruktive Kritik ist eine geistige Vorstellung. Das ist eine Denkvorstellung. Es wird damit eingefordert, vor jeder kritischen Befassung mit einer Sache, sich bereits ein Urteil zugelegt zu haben über die Sache. Nämlich, dass diese Sache überhaupt nur eine Kritik verdient, die dies Kritisierte im Prinzip erhält und nur konstruktiv an ihrer ändern wird. Wer aber meint, und zu dem gehöre ich, dass die Frage der Kritik des Ausmaßes, der Frage konstruktiver oder destruktiver Kritik, ja ganz von dem kritisierten Gegenstand, also von meiner kritischen Befassung abhängt und erst als Resultat sein kann, ist es eine Kritik, an deren Ende steht, das, was mich daran stört, erlaubt, es zu sagen, ja, dann muss das und das verbessert werden, dann ist das weg. Das wäre konstruktive Kritik. Oder ist es, kommt als Resultat raus, verdammt nochmal, nein, das, was mich daran stört, macht es notwendig, ganz generell den Zweck dieser Institution in Frage zu stellen. Das wäre dann destruktive Kritik als Resultat und nicht als Vorstellung. Wenn ich in der hohen Gemeinschaft unzufrieden bin, mit der Art und Weise, wie es wieder in der Küche aussieht. Weil dann mache ich den konstruktiven Vorschlag, kritisiere diejenigen, die sich an den Abwaschplan gehalten haben. Das ist der Sache nach vernünftigerweise eine konstruktive Kritik. Jetzt wieder ein Beispiel, um das nur mal zu verdeutlichen. Bitte schön nicht den falschen Hals kriegen. Ich weiß aus Erfahrung, dass da manche gleich zusammenbrechen. Überlegen Sie sich mal, wie sollte denn bitte schön eine konstruktive Kritik der Todesstrafe oder eines KZs aussehen? Geht nicht. Das leuchtet doch jedem ein, dass man das nicht konstruktiv kritisieren kann. Eine andere Form des Juden umbringen. Eine andere Form des Menschen umbringen als Strafe. Unmöglich. Ich nehme an, dass man hier in dem Saal sich in diesen Fragen einigt. Das nur mal als Beispiel dafür. Es kann doch nie sein, dass vor der Ausübung, vor der Durchführung einer Kritik, deren Ergebnis schon feststehen soll. Nein, das kann immer nur das Ergebnis sein. In der Mündigkeitserziehung ist es aber nicht zufällig so, dass man diese Vorschrift lernt und mit dieser Vorschrift groß wird und diese Vorschrift auch radikalen Kritikern, naja, ich bekenne mich dazu, ich bin so einer, dann nachher um die Ohren haut. Und zwar deswegen nicht zufällig, weil damit natürlich all die Einrichtungen in dieser Gesellschaft, die eigentlich eine nähere Befassung verdienen, eine nähere kritische Befassung verdienen. Ich habe ja ein paar Andeutungen gemacht über Leistungsprinzip, über Geld, über Staatsgewalt und so weiter, von vornherein nur so kritisiert werden dürfen, deswegen übrigens durchaus auch sollen, dürfen und sollen, dass danach immer nur ein Wort kommt. Wie verbessern wir das? Wie verbessern wir das? Wie verbessern wir die Mittel, die Einrichtungen, aber nie der Zweck insgesamt der Einrichtungen verworfen wird. Ein drittes Instrument des Umgangs mit eine dritte geistige Technik des Umgangs mit Erfolg und Misserfolg, vor allen Dingen auch mit Misserfolg, ist, dass jeder gelernt hat, Wir leben in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit hat. Hier kann doch jeder, der eine Beschwerde hat, der eine Kritik hat, der sich über seinen Misserfolg ärgert und dafür jemanden haftbar macht, seine Meinung sagen. Klasse. Das ist eigentlich die dritte. Es gibt noch mehr, bei diesen drei, die ich aber aus Zeitgründen gelassen. Auch dazu muss ich sagen, aufpassen. Ich bin kein Freund der Meinung der freien Meinung. Bin ich nicht. Man muss sich mal folgendermaßen überlegen. Also bitte erstmal zuhören, ehe die wieder was runterklappen. Ich weiß nicht, wie Tabu, das ist mir schon klar. Und das ist, dass man sich da wirklich anstrengen muss, damit man erstmal mit Distanz dieses Argument angeht. Bitte doch. Also, man darf hierzulande seine Meinung äußern, die darf sogar kritisch sein, den Rahmen der Kritik habe ich gerade genannt. Bemerkenswert ist an dieser Freiheit was Doppeltes. Warum braucht es eigentlich für das Äußern einer Meinung eine staatliche Erlaubnis? Warum ist so etwas im Grundgesetz als Erlaubnis für alle Bürger fixiert, staatlich Erlaubnis? Ich mache mir doch sowieso meine Gedanken. Von morgens bis abends denke ich, einiges äußere ich nicht. Einiges ist nur vorläufige Äußerungen, vorläufige Gedanken, ein anderer hat ein bisschen länger nach. Mache ich doch sowieso. Meinungsfreiheit heißt aber immer, dass ich dir staatlicherseits erlaubt. Und das ist schon mal komisch. Eine Lizenz für dich, was ich sowieso jeden Tag mache, kann man auch beispielen. Das wäre sehr ähnlich, im Prinzip ist es so ähnlich solche, wenn ich die Lizenz zum Atmen staatlicherseits gestattet bekomme. Ach so, warum gibt es das? Warum gibt es diese Lizenz? Die Meinungsfrei zu äußern. Natürlich gibt es die aus keinem anderen Grunde, als dass der Staat sagen will, ich kann, wenn es mir passt, die Lizenz auch entziehen. Ich lege den Rahmen innerhalb dessen, man frei sein Meinungsäußern darf fest, aber ich ziehe damit zugleich und definiere mich als der Befugte dazu, die Grenzen dieses freien Meinungs. Und dass es diese Grenzen gibt, das weiß jeder. Es gibt sogar diese Grenzen des freien Meinens philosophisch gefasst in dem Paradoxon, das stammt von Richard von Weizsäcker, einem ehemaligen Bundespräsidenten, der hat gesagt, wer die Meinungsfreiheit kritisiert, hat sie versucht. Also ich bin hier das lebende Beispiel dafür, dass man mir eigentlich nach dieser Äußerung die Freiheit der Meinung entziehen müsste. So. Eigentlich immer dann. Jetzt wird es nicht auf. Das ist der erste Schritt. Also eigentlich immer dann, wenn man sagen müsste, verdammt nochmal, jetzt lohnt doch erst, sich mit Meinungen kritischer Art zu befassen. Wenn man eine Meinung sagt, die so eine Allerweltsmeinung ist, dafür braucht man keine Freiheit und da ist die Lizenz sowieso auch überflüssig. Lohnt sich doch eigentlich, jetzt kann dann jemand hinkommen und sagt, ich kann nicht hier alles nicht leiden. Ja, auch inklusive der Meinungsfreiheit. Das sagt Schluss auf. Meinungsfreiheit versucht. Das ist die eine Abteilung, weswegen ich ein Bedenken habe gegen die Meinungsfreiheit. Das andere Bedenken, was ich habe, ist, es gibt kein Zufall, dass dieses Gerät im Anführungszeichen Meinungsfreiheit hat. Es ist nämlich ein ziemlicher Unterschied, ob man von Gedanken redet oder von der Form der Gedanken in der Art der Meinung. Was ist die Differenz, einen Gedanken als Meinung zu äußern? Und nur dieses erlaubt. Den Gedanken als Meinung zu äußern, als nichts anderes ist, IES, als das ist das Positivpronomen, was da drin steckt, ist von vornherein zu charakterisieren, als das ist ja bloß mein subjektiver Gedanke. Das ist eine relativierende Distanzierung vom Inhalt meines Gedankens. Es ist ausgedrückt, als das ist doch bloß mein. Jedermann hier im Saal kennt das aus Debatten. Da sagt man mal was locker und dann kommt jemand daher und sagt, das stimmt nicht. So ein Quatsch erzählt. Was sagt man? Ich wollte doch nur meine Meinung sagen. Und das ist die Form, in der man sich sozusagen selbst vom gedachten Gehalt dessen, was man im Kopf hat, distanziert. Und diese Distanzierung ist erwünscht. Die ist erwünscht. Weil auf diese Art und Weise die Menschen zugleich darauf verpflichtet werden, ihre eigenen Gedanken nicht so ernst zu nehmen, dass sie auf die Idee kämen, aus den Gedanken eine praktische Tat abzuleiten, aus den kritischen Gedanken gar eine kritische Praxis abzuleiten, die vielleicht sogar wie einiges in Unordnung sind. Dieser Übergang, der soll unterbunden werden. Das sind meine beiden Erklärungen der Kritik an der Meinungsfreiheit. Und das passt natürlich zu dem, was ich zur Mündigkeitserziehung gesagt habe. Naja, diese Art und Weise der relativierenden Distanzierung von eigenen Gedanken ist eine Form des Umgangs mit Unzufriedenheit, die das, was da Unzufriedenheit stiftet, nie sachlich objektiv zu Ende gedacht in den Blick bringt. Das ist ja bloß mein Gedanke darüber. Ja, auf der Geschichte, da gibt es auch noch andere und so weiter. So ist wissenschaftlich, heißt dieser Unzug Pluralismus. Wissenschaftlich heißt das Pluralismus. Ne? Man muss mal, ihr müsst, oder wir müssen ja alle zur Prüfung oder diese Regeln anschauen, Lernen, ne? Thema Lernen in der Prüfung 25 Lerntheorien. 25 Theorien oder wie auch immer über denselben Gegenstand. Wer kommt auf die Idee, der Professor kommt vielleicht gar nicht, zu sagen, ich kann ja irgendwie kann das nicht sein. Ein Gegenstand, 25 Theorien, die sich nicht nur unterscheiden, sondern die sich zum Teil sogar wechselseitig ausschließen. Das Gegenteil, kann man das im Anfang erläutern, das wissen Sie aber selber. Das kann doch nicht sein. Dann müsste man doch eigentlich sowas machen wie bei der Tatwahl von Enklave. Alle Lerntheoretiker in einem Raum, weil jetzt eigentlich erstmal über die Sache, wenn er was herausgefunden hat, was sie ist, dann dürfte wieder rauskommen und sie haben es nicht mehr so schwer, die wissen jetzt, was lernen ist und müssen nicht 25 falsche Theorien lernen. Nein, im Gegenteil, Pluralismus wird hochgehalten. Das gilt als eine wissenschaftsethische Konstante des hiesigen Wissenschaftssystems.
Was
ich
mal fragen?
Bitte?
Ich muss mal fragen.
Ja. Das können wir übrigens machen, ne? Wer fragen, ist die Botschaft dann gemacht.
Ich wollte auch fragen, ob wir noch Zeit haben, wenn wir es nicht spielen, dann
wir planen. Oh. Wie sieht es aus? Also, ich habe die Veranstaltung gefragt. Okay, also, ich habe mich verstanden. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe jetzt geredet über eine Stunde. Also, ich hatte eigentlich jetzt noch vor, ich sage es mal. Und dann höre ich einfach, breche ich einfach ab. Ich kann Ihnen einen Hinweis geben, wo Sie diesen Vortrag in Gänze nochmal anhören können. Sonst bin ich auf dieser Seite hier, www.abo.de. Da sind Vorträge von mir und von Freunden von mir drauf. Und da müsste sich der Vortrag auch noch in Gänze eingeschüttet. Was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, ich wollte sagen, so, Mündigkeitserziehung ist das. Jetzt kommt aber darauf an, die Menschen, die jetzt vorbereitet sind, geistig auf diese Gesellschaft, brauchen Lügen im Kopf haben drüber, zweitens, ausgestattet sind mit geistigen Techniken im Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Wie werden Sie jetzt eigentlich in der Schule in jene Abteilungen verfrachtet, in denen Sie Erfolg oder Misserfolg haben? Wie werden Sie auf die Hierarchie der Berufe vom Professor und bis zum Lagerarbeiter verteilt? Naja, wie es geht, weiß man, dass es notwendig ist. Das inklusive der Chancengleichheit wollte ich noch erklären. Und dann den Übergang zu machen auf das, was gegenwärtig verformt. Wohin der Hase läuft, werden Sie schon gemerkt haben. Die Reformmaßnahmen, die ich vorher am Anfang genannt habe, von denen Lehrer, Schüler, Eltern sagen, die machen das Leben der Kinder, die machen unsere Arbeit immer schwieriger und immer schlimmer, passen dazu, sind nichts anderes als zum Teil formelle, zum Teil inhaltliche Zuspitzungen, Radikalisierungen all dessen, was ich jetzt aus den nicht reformierten Grundprinzipien und Grundsäulen der Schule herausgeholt habe. Das Fährstoff soll dann kürzer, effektiver, zeitökonomischer, geldökonomischer vermittelt werden, die eine Abteilung. Alle Abteilungen, die auf Standardisierung von Lernstoff und von Tests gehen, also von Frauen, von Klassenarbeiten gehen, sagen, es muss verbindlicher gemacht werden, dass auch wirklich nur das gelernt wird und gelehrt wird, was gebraucht wird, also getestet ist. Noch weitere Zustimmung, Zustimmung des gesamten Unterrichts auch gewünscht ist. Und zugleich darüber Effektivierung und Ausdehnung der Konkurrenz, über die ich schon geredet habe. Denn eine Standardisierung von Stoff und Test passiert. Man wird versagt zu diskutieren gehen. Passiert. Dann heißt das zugleich, dass jetzt nicht mehr nur die Schüler verglichen werden, sondern dass natürlich auch die Lehrer verglichen werden, dass die Schulen miteinander in Konkurrenz treten, dass die Schulen eines Stadtteils gegen die Schulen eines anderen Stadtteils konkurrieren und so weiter und so fort. In Bremen zum Beispiel ist es in anderen Städten ähnlich sein, hat die Bildungssenatorin gesagt, bis zum Jahre 1912 werden 23 Schulen geschlossen. Welche das sind, entscheidet sich in der Konkurrenz zwischen euch. So geht es. Also das wird auch noch effektiv. So, das ist eigentlich meine Grundsätze gewesen. Nochmal zusammengefasst. Man darf nicht den Fehler machen, über die kritische Befassung mit der Reform das zu vernachlässigen, worauf sie aufbaut, was sie weiter, das heißt der Reform, verbessert im Sinne derer, die die Bildungspolitik organisieren. Und das habe ich mir heute mal geleistet. Wie gesagt, bin ich ganz durchgekommen. Zentral zum Thema zu machen. Wenn wir sprechen jetzt hier einfach auf und wir können diskutieren, solange man hier im Raum. Also bitte.
Also da Sie ja auch sehr polemisch vieles in den Tag gesetzt haben, waren wir viel auch mit den Lehrern, über die wir gesprochen haben. Und ich finde es ein bisschen schade, aus anderen Seite, weil das vom Thema, muss ich sagen, ich habe das eben in die aktuellen Sachen, fand ich zwei jetzt sehr kurz. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, glaube ich, abgesehen davon, dass auch viele Dinge, die sich im Einzelnen erzeugen, würde ich anders sehen. Kann man jetzt sagen, durch die Zeit schon verwartet und es läuft jetzt schon im System. Ich finde, Sie haben an diesem Projekt, finde ich einerseits sehr gut, weil hier schätzungsweise viele Menschen leben, die demnächst in diesem Bereich leben und mal sozusagen die böse Seite der Macht sehen sollen, die da überall drin ist. Aber andererseits ist es nicht spannender gefunden, über die Potenziale zu sprechen, die da aufkommen. Beispielsweise, um mal so eine Sache zu sagen, was Sie sagen, oder Meinungsfreiheit. Ich muss sagen, ich bin froh darüber, dass ich in der Stadt lebe. Ich habe Geschichte studiert, ich weiß, dass es diese 60 Uhr gab. Ich wäre natürlich froh, wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre, wenn der Staat das nicht sozusagen zusprechen muss. Nur diese positive Seite, die auch drin ist, da hätte ich eigentlich viel spannender gefunden, mal darüber nachzudenken, was kann ich innerhalb dieses Systems machen, um Menschen wirklich mündig zu machen. Also auf dieser Frontalangriff gegen die Mündigkeit, muss ich sagen, es ist für mich ein Ziel, dass meine Schülerinnen und Schüler sich selbst emanzipieren. Ich glaube, dass es auch Möglichkeiten gibt, im Unterricht das Ganze zu machen. Auch wenn natürlich das, was Sie geschrieben haben, sicherlich sozusagen vielleicht noch Standard ist. Aber ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Fällen haben. Ich habe mit meinen Schülern natürlich andere Fälle. Und ich hätte mich viel mehr interessiert, mal darüber zu sprechen, wie man da sozusagen die positiven Möglichkeiten nutzen kann. Also beispielsweise auch bei so Dingen wie Benotung, wie Forschung. Ich habe die Fähigkeit. Also ich kann natürlich meine Schüler entschuldigen, wenn die mir sagen, Herr Buchmann, zu spät. Das ist meine freie Entscheidung. Ich sage, ich respektiere das, wenn ich weiter entschuldigt bin. Das sind so eine ganz kleine Sache. Ich finde es eigentlich viel spannender, darüber mal mehr zu diskutieren. Darum finde ich ein bisschen schade, dass es untergegangen ist.
Weil ich diese Potenziale gar nicht so sehe, wie Sie sie sehen. Zwei Punkte nochmal, in Ergänzung zu meines Teils. Ich weiß, es fällt natürlich jedem sofort der faschistische, der nationalsozialistische Umgang mit Abweichenden, mit Störenden, mit kritischen Meinungen. Fällt einem ein. Na klar. Den Gipfel, den kann man gar nicht leugnen. So, ich bitte bloß Folgendes zu beachten. zwei Punkte. Erstens, was ich dargestellt habe in der Kritik des Rechts auf freie Meinung, ist die Darstellung einer Variante, und zwar der demokratischen Variante, unliebsame Meinungen aus dem Verkehr zu ziehen und zum Schweigen zu bringen, beziehungsweise daran zu hindern, tatsächlich daraus eine erlaubte Tat zu machen. In der Demokratie richtet sich das immer, und da habe ich nur in der Meinungsfreiheit gemacht, das kann man noch an anderen Sachen machen. Sie dürfen sich mal fragen, warum meine Bücher in so einem kleinen pupeligen Nebenverlag erscheinen. Warum wir alle Verlage, die wirklich auf den Büchertischen der Universitätsbuchhandlungen liegen, meine Sachen ablehnen, würde ich auch mal fragen. Also, die Demokratie schafft es, unliebsame Meinungen durch gewährte Meinungsfreiheit, durch diese Lizenz und ihre Überwachung aus dem Verkehr zu ziehen. Der Faschismus macht das ungleich brutaler. Der will nicht nur die Meinung aus dem Verkehr ziehen, sondern weil er der Auffassung ist, in allen Spielarten übrigens, der Auffassung ist, dass die staatskritische, gesellschaftskritische Meinung, die sich eigentlich für einen vernünftigen Volksgenossen nicht gehört, ein Zeichen der Denaturierung dieses Menschen ist. Deswegen der Faschismus sagt, da hilft gar nicht, die Meinung aus dem Verkehr zu ziehen, wir müssen denjenigen aus dem Verkehr ziehen, der die Meinung gewählt hat. Das ist der Übergang. Dass der natürlich ganz harte Konsequenzen hat, ist mir völlig klar. So. Die Frage ist nur, ob über den Vergleich mit dieser brutaleren Form Meinungen, die unerwünscht sind, aus dem Verkehr zu ziehen, die hierzulande dargestellte Form, dasselbe anders aus dem Verkehr zu ziehen, ob man sie dafür loben kann. Deswegen meine ich auch, ist Ihre Rede vom Potenzial falsch. Wenn ich hier stehe und so daher rede, wie ich es gemacht habe, dann nutze ich nicht die Meinungsfreiheit, sondern dann verhalte ich mich, deswegen habe ich dieses Weißiger-Zitat gemacht, gegen die Meinungsfreiheit. Und es ist doch wahrscheinlich auch dem einen oder anderen durch den Kopf gegangen, die Frage, wie kann denn der sein, der ist Professor, der war 35 Jahre Professor, wie geht denn das an? Allein schon diese Frage ist der Beleg dafür, dass Sie genau wissen, das ist eine Sache, die sich hier nicht gehört, die doch unter normalen Bedingungen eigentlich auf den Verkehr gezogen werden müssen. Also wenn ich hier stehe und das mache, mache ich das nicht unter Nutzung der Meinungsfreiheit, sondern unter Gleichgültigkeit meiner mir anerzogenen Gleichgültigkeit gegenüber dieser Lizenz. Das ist das Erste, was ich sagen will. Das Zweite ist Mündigkeit. Da bin ich nur ganz kurz verfahren, weil ich mit Sie hier dran. Das ist mir völlig klar, dass Sie ganz andere Glaubenssätze, ganz andere Mündigkeitsvorstellungen haben, als die, die ich gerade als Inhalt der staatlichen Mündigkeitserziehung, der Erziehung zum mündigen Staatsbürger. Nein, die haben Sie gesagt. Das haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, Sie haben ein emanzipatorisches Ziel damit verfolgt. Das ist in Ordnung. Bin ich ja schwer dafür, wenn wir uns auch noch über Emanzipation verständigen können, wäre es noch besser. Da bin ich ja dafür, da wollte ich ja auf Ihre Seite treten. Ich wollte bloß zu bedenken geben, dass das, was Sie da mit Ihren Schülern vorhaben und machen, das ist das, was Sie machen, und Sie müssen sich mal überlegen, das sind Ihre Vorstellungen, Sie müssen mal überlegen, ob das eigentlich die hierzulande durchgesetzte Realität von Mündigkeitserziehung ist. Und über die habe ich gesprochen, dass es immer wieder Lehrer gibt, die was anderes machen, das weiß ich auch, das sind die berühmten Ausnahmen, die Regel sind.
Aber das ist verdammt pessimistisch.
Das ist jetzt ein Einzelkrieg,
ein
Einzelkrieg,
der
in der
Beitrag
der Gruppe macht
wurde. Ich habe eine Vorstellung von Lernstand, die das sogar erkennt, dass du sagst.
Oh,
gegen die polemisieren Sie die ganze Zeit.
Nein.
Ich habe sonst eine gewisse Vorstellung und ich würden wir niemals anmachen zu denken, dass das, was ich meinen Schülern beibringen will, dass es bei denen auch so ankommt. Also sie überschätzen meiner Ansicht nach massiv die Aktivität des Lehrers beim Lernprozess, der
größtenteils nicht. Ich habe über Lernen gar nicht geredet.
Ja, meine Anmerkung ist der folgende, und zwar erstmal vielen Dank für den wichtigen Beitrag und Vortrag. Also ich finde, wir haben alle richtig genug und wir haben hier eine unterkomplexe Lösung bzw. Problemdarstellung auf, meiner Meinung nach. Und zwar kritisieren Sie die Schulzeit. Aber Bewegung, also die Schulschicht kann man jetzt auch differenzieren, wie sie das gemacht haben. Allerdings fand ich das Beispiel, was sie gewählt haben. Und zwar haben sie leider die Perspektive, die auch dieses positive Beispiel gewählt, und zwar der Selbstunterricht. Also wenn beispielsweise reiche Eltern tatsächlich Schulen gründen und ihren Kindern zugänglich machen und ihre eigenen finanziellen Ressourcen sozusagen nutzen, dann erhöht sich ja die soziale Ungleichheit sozusagen und damit auch erlittet ja ein Missbrauch der Chancengleichheit. Und das hat mich etwas gewundert. Beispiel, was in der Verlichter da anfällt, die Waldorfschulen, die ursprünglich so angelegt waren, dass die sozialen Milieus der Gesellschaft dort repräsentiert sein sollten, also für Arbeiterkinder und für andere Kinder, also auf höheren Schichten zugänglich waren, die sich aber im Laufe der Geschichte dann für die Schulen aufgebildet haben. Was mir auch ganz wichtig war, war die Äußerung, dass die dann gesagt haben, dass die Verteilung der gesellschaftlichen Mitglieder sich ausschließlich, also vom Lagerwerk bis zum Verkäufer, sich ausschließlich über die Notenvergabe gestalten und entscheiden.
Mhm. Ausschließlich habe ich das gesagt.
Okay, hauptsächlich, aber ja. Das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn man das so formuliert. Also Geld ist wichtig, aber eben andere Ressourcen wie soziale Zugehörigkeit, Migrationshintergrund und so weiter spielen eine entscheidende Rolle zwischen dem Geschlecht, was man eben sieht, ist ab und zu auch der Gänger.
Ja, ja. Das wäre unter meinen Teil der Rückengebung noch gekommen. Zwei Steine rausstehen. Haben Sie schon recht?
Und dann haben Sie überhaupt, also ich meine, war jetzt ein ökonomischer Vortrag oder eine ökonomische Perspektive so. Sie haben sozusagen das Lob des Geldes als den Leiter der Gesellschaft sozusagen dargestellt und die Konkurrenz sozusagen nochmal eigentlich auf den Leiten, den Handeln des Grundsatzes auch dargestellt. Im Alltag sieht man ja ganz viele von diesen gesellschaftlichen Praktiken. Also so was wie, dass sich jetzt Studierende oder auch Schüler eben nicht nur sagen, ja, ich gebe dir meinen Aufsatz nicht, weil ich nicht möchte, dass du abschreibst, weil ich nicht meine Leistung mit dir teilen möchte, sondern es gibt ganz viel auch von diesem sozialen Handeln, also dass Leute ihre Materialien sozusagen teilen und dann die Ressourcen sozusagen aufklicken. Und da war mir ein bisschen zu einseitig, wie Sie sagen, dass da so eine vollkommene Entwicklung von andersweise Altruismus wieder zu
verhindern. Ich mache das nicht. Ich bemühe mich, das wirklich kurz zu beantworten. Ein Satz für ihn. Pessimismus und Optimismus sind erstmal keine wissenschaftlichen, sondern emotionale Kategorien. Dass die angesichts meiner Kritik dieses emotionale Gefühl, das ich ja als pessimistisch habe, kann ich nachvollziehen. Es ist aber für mich kein Grund, sich darauf einzulassen. Sie müssten dann schon das, was Sie gestört hat an meinen Argumenten, inhaltlich zum Thema machen. Ihre gefühlige Reaktion kann ich nicht zum Thema machen.
Ja, sage ich nur, ne? Das war eins. Ja. Nürnberger Dichter, nur ganz, ganz kurz das Gegenteil von dem. Also ich habe über Lernen gar nichts gesagt. Ich weiß auch nicht, wie Sie darauf kommen, auf diese Idee. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie ich meine, das Lernen geht. Lernen hat zwei Voraussetzungen. Erstens, es braucht jemanden, der was lernen will. Und zweitens, jemand oder irgendwas, bei dem man was lernen kann. Das sind die beiden einzigen Voraussetzungen. Und dabei ist eingeschlossen, worauf Sie großen Wert legen, ob das jetzt mit Konstruktivismus zu tun hat, ist eine ganz andere Frage. Ich kann jemanden beauftragen, mir ein Bier zu holen. Aber niemand kann für mich lernen. Das muss man immer schon selber machen. Und deswegen würde mir auch nie einfallen, zum Beispiel zu behaupten, jetzt habe ich anderthalb Stunden geredet und was ich gesagt habe, ist in Ihren Köpfen drin. Die Debatte hier, der ich mich stelle, weil sie mir ganz wichtig ist, ist die Widerlegung Ihrer Behauptung über mein Lernkonzept. Jetzt ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben. Die Schulpflicht erfasst in der Tat den Nachdruck einer Gesellschaft vollständig und zwar gleichermaßen. Männlein, Weiblein, Arbeiterkinder, Professorenkinder, Mittelstandskinder, Migrantenkinder und so weiter. Alle gleichermaßen. Und das ist gerade das, was ich meine, manchmal kritisieren. Sie werden nicht nur alle gleichermaßen erfasst, sondern plus minus auch alle gleich behandelt. Sie kommen alle in dieselbe Schule. Sie haben alle das gleiche Curriculum. Sie werden alle mit den gleichen, wenigen Ausnahmen, gleichen Maßstäben konfrontiert. Was ist das Resultat davon? Das Resultat ist, dass es dann natürlich alle vorschulischen, geistigen oder sonstigen Unterschiede, die nun mal ein Arbeiterkind vor der Schule von einem Professorenkind unterscheiden, die ein Migrantenkind von einem deutschen Lehrerkind unterscheiden, in der Schule erstens reproduziert werden und sich zweitens akkumulieren. Auf diese Art und Weise wird genau durch die Gleichbehandlung aller Kinder, aller klassenschichten Geschlechter, jene Ungleichheit hervorgebracht, die in dieser Ergebnis Deutschland an das Ende der Rentenskala in Sachen Chancenungleichheit gebracht hat. So viel zu, vielleicht sind wir uns darüber einig. Nicht einig sind wir uns in einem Punkt, nämlich in dem Punkt, dass das ein Zeichen für fehlende Chancengleichheit ist. Nein, umgekehrt. Das ist Chancengleichheit. Alle haben die gleiche Chance bei ungleichen Voraussetzungen. Und wenn alle bei ungleichen Voraussetzungen die gleichen Chancen haben, dann kommen die ungleichen Ergebnisse raus, die gewünscht werden. Also ich finde nichts falscher, als hierzulande Chancengleichheit zu beklagen, fehlende Chancengleichheit zu beklagen, weil man dann sagt, ich habe eigentlich nichts gegen das Resultat der ganzen Ausbildung. Die einen werden auf die Restschule geschickt, die anderen dürfen studieren. Es müsste damals bloß mehr auf die sozialen Voraussetzungen geachtet haben. Ich kritisiere den Zweck der ganzen Sache und weiß, dass überhaupt das Ganze nur über Chancengleichheit geht.
Diejenigen, die jetzt eine Veranstaltung mit dem nächsten, brauchen mit dem Teil von der Veranstaltung erreichen. Ihr könnt jetzt lieber beim letzten Mal gehen. Wer interessiert ist, kann aber gerne hier bleiben, auch mit den Diskussionen dann weiter, weil sowas gegangen wird, die gehen müssen.
Ich möchte mal ganz kurz um Ihr Gehör bitten. Und zwar werden wir die Gruppe Gegeninformation morgen im Top-Geschäft des Bürgerzentrums Alte Feuerwache eine Diskussionsveranstaltung durchführen, die den Titel Tag auf Schule, die sogenannte Vollambulanz.
Habe ich schon
angefangen? Die Bundeskanzlerin hätte eine unerklärbare Lage hier und nach der Erklärung.
Ich möchte noch zwei Sätze zu der Kollegin, die vorne sagen. Erstens, also gerade das, was Sie angemahnt haben, ich hätte, weiß noch gar nicht, wie wir mit dem geredet haben, die ganzen Differenzen, die innerhalb der Population der Kinder drin sind, vergessen. Der Witz ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, die Gleichbehandlung all jener mit unterschiedlichsten Voraussetzungen bringt genau das, was ich Ihnen gesagt habe, Reproduktion vorhandener Unterschiede und deren Akkumulation zustande. Deswegen man sich eben wundern darf, dass Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus den unteren Klassen und Schichten, miteinander die geringsten Chancen haben, es alles noch zu machen. Ja, nein, ach so, klar, gut. Subversive Praktiken im Umgang mit Geld in der Konkurrenz. Das ist es. Das stimmt. Das halte ich für eine Form der praktischen Kritik der Konkurrenz. Und dass das viele machen, das weiß ich. Die Frage ist nur, wie weit diese praktische Kritik eingreift. Die hat zum Effektübergang gegen Lagen, weil es eine Notwendigkeit für viele Studenten, sich über diese wechselseitige Hilfe besser auf die Konkurrenz vorzubereiten. Auf die Konkurrenz, dann gehen sie dann doch wieder rein. Und da in der Klausur, das hat man doch auseinandergesetzt. Hier einer, da einer, 3 Meter entfernt und wer nach draußen auf Klohöhle vorher gefilzt, ob er nicht ein Handy dabei hat. Also das ist keine subversive Unterlaufen der Konkurrenz, sondern es ist eine Form der sozial motivierten, da gebe ich Ihnen völlig recht, Vorbereitung auf die Konkurrenz, in der dann aber genau dieses Prinzipien wieder zur Anwendung kommt, den kann man sich nicht entziehen. Wenn dann in der Schule, wie ich vorhin gesagt habe, oder nicht gesagt habe, in der Schule passiert, hallo, oder in der Klausur, hier in der Uni, hallo, du da hinten, du weißt, was es heißt, hilf mir doch mal endlich. Sie wissen, was dann passiert, wenn man diese soziale Kompetenz in der Konkurrenz anwendet, nehme ich wieder auf. Das wird sich gefragt. Genau jene soziale Kompetenz, die in der Schule hat, das hier viel so hochgehalten ist.
Nur
dass die Verkürzung und auch eben, was ich nochmal in dem Nachtrag eben gesagt habe, dass Lernen vom Wille abhängig ist, ist auch irgendwie komisch, weil dann viele Dinge laufen dann eben oft auch ab. Es gibt ja die Subtexte, wo man mitlernt und hat nichts mit freien Willen zu tun, dass man sehr frei ist, was verkürzt zu lernen, weil im Gegenteil. Und dort eben von Lernen auf einer ganz anderen Ebene ab. Also das wäre keine Kritik, meine Kritik an den Vortrag, dass es alles ein bisschen zu kurz gehalten war, aber im Prinzip ist das
Sie haben einfach keine Kritik geleistet, sondern Sie haben Ihre Position als andere Meinung dagegen gesetzt. Dreimal habe ich hier aufgeschrieben, ich glaube, ich bin nicht der Meinung und so weiter und so fort. Ich habe aber nirgendwo, wenn ich das mal so sagen darf, eine Widerlegung eines meiner Urteile. Fangen wir an. Das mache ich übrigens mit der emotionalen Sache weg, das müssen wir dann extra diskutieren. Es sei zu kurz, sich so kurz begriffen, sich nicht die Frage zu stellen, was denn hier eigentlich ohne Grundsicht passieren würde. Irgendwie ist es so. Ich befasse mich eigentlich mit dem, was ist und nicht mit dem, was nicht ist. Mir reicht die Kritik, die Erklärung dessen, was ist, was mich von morgens bis abends stört. Und dabei stellt die Frage, was eigentlich nicht ist, als wissenschaftlicher Forschungsgegenstand raus. Das ist meine Vorbemerkung zu dem ohne Schulpflicht. Wir haben Schulpflicht und was leistet die eigentlich? Wenn ich mir trotzdem mal die Freiheit nehme und sage, naja, was wäre denn los, wenn all das nicht wäre, was ich gerade kritisiert habe? Dann würde ich sagen, ach, dann wäre schon was gewonnen. Dann wäre schon was gewonnen. Dann müsste man sich doch mal ohne diese Vorschriften, ohne diese Pflichten darüber unterhalten, im Sinne dessen, was ich dem Kollegen dort hinten gerade über Lernen gesagt habe, was soll man denn vernünftigerweise den Menschen beibringen? Wem bringt man was mal? Natürlich nicht der zum Lernen genötigt wird, sondern auch genötigt wird, unter den Diktaten die Noten zu machen, sondern der was lernen will. Der was lernen will, was begreifen will von der Gesellschaft, um zu wissen, zu erkennen, zu erklären, wo er lebt, was ihn warum stört und wie er seine Interessen begründet, besser die Hand nehmen kann. Aber Sie merken, wenn man das positiv macht, stößt man sofort an all jene Zwecke, die dafür gesorgt haben, dass die Schulpflicht gerade so durchgeführt wird, wie sie durchgeführt hat. Also wenn man die Gedanken ohne einmal ernst nimmt, dann müsste man ihn zu Ende denken und das ohne noch ein bisschen weitermachen, nämlich auf all jene Voraussetzungen beziehen, die hierzulande verantwortlich sind, dafür, dass Schule genauso laufen soll, wie sie läuft. Das ist das Erste. Das Zweite. Höflichkeit. Dann nochmal ein Argument, weil da habe ich mir auch aufgeschrieben, ich war übertrieben, meine Kritik. Mein Argument ist, richtet sich nicht gegen Pünktlichkeit, sondern gegen Pünktlichkeit des Tuns. Das ist die entscheidende Sache. Pünktlichkeit als instrumentelles Verhältnis zu einem Anliegen, was ich habe. Ich habe zum Beispiel das Anliegen gehabt, hier um 2 Uhr anzutanzen, den Vortrag zu halten, ist meine Interesse gewesen. Deswegen habe ich mir extra einen Zug ausgesucht, wo ich 1,5 Stunden vorher Zeit hatte, weil ich weiß, wie die Bahn funktioniert. Ich wollte pünktlich sein, weil der Anlass, zu dem ich pünktlich sein wollte, mein ureigenes Interesse ist. Pünktlichkeit als Tun ist den Menschen, den jungen Menschen einzuimpfen, völlig unabhängig von seiner Reflexion auf die Verhalten, auf die Sachverhalte, in denen er pünktlich sein soll. Pünktlichkeit ganz generell als Prinzip immer dann zur Anwendung zu bringen, wenn andere ihm sagen, du musst pünktlich sein. Ah, ich muss pünktlich sein. Wenn ich nicht pünktlich bin, bin ich ja kein tugendhafter Mensch. Da hat er schon die Verinnerlichung von. Ich muss doch Tugend beweisen. Und nicht, warum soll ich eigentlich zu der Sache pünktlich sein? Das ist die Differenz gewesen. Ja? Also wohlgemerkt. Und dass Sie hier Interesse hatten, hier pünktlich zu sein, finde ich klasse. Dritter Punkt, meine Zeit da haben wir einen wichtigen Gedanken unterstrichen, den ich hatte, mit den Kindern. Da muss ich an der Stelle eine Differenzierung einbringen, die vielleicht vorhin im Vortrag nicht rübergekommen ist, weil das habe ich auch nicht Bescheid genug gesagt. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, Kinder sind abhängig. Völlig recht. Kinder können sich nicht selbst ernähren. Sie brauchen in einem Abhängigkeitsverhältnis Hilfe. Sie sind von anderen erwachsenen Menschen abhängig. In all den unmittelbaren, elementaren Lebensverrichtungen, die ein Mensch nun mal zu verrichten hat. Da haben Sie völlig recht. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe, wenn Sie sich erinnern, an einer Stelle von einer quasi-feudalen persönlichen Abhängigkeit geredet. Ja? Das Abhängigkeit, was ich gerade eben charakterisiert habe, heißt, der junge Mensch kann noch nicht alleine für sich was kochen. Kann auch nicht alleine dies und jenes machen. Das ist ja auch die Hilfe der Eltern oder anderer erwachsener Menschen oder größerer Menschen angewiesen. Personale Abhängigkeit mit dem polemischen Zusatz quasi heute heißt, er ist in die Hände der Person gegeben und damit von deren Zwecken gegeben. Da bestimmt sich nicht der Umgang mit der Abhängigkeit aus dem, was dem Kind gut tut, sondern bestimmt sich die Abhängigkeit aus dem, was die Person von Amts wegen mit dem Kind anzustellen hat. Und das ist eine ganz andere Form der Abhängigkeit. Also diese Differenzierung bitte ich bitte nochmal zur Kenntnis zu nehmen. Ich kann sagen, dass ich vorhin nicht gut rübergekommen bin.
Also ich fände es auch gut, wenn denjenigen, auf die ich da geantwortet habe, auch mal die Gelegenheit geben, dass man abgehakt oder nicht abgehakt ist. Nicht so versandet.
Ja.
Ja, ich denke mal, aus der Perspektive eines emanzipierten Menschen, beziehungsweise eines Menschen, was vielleicht schon bemüht, sind ja die zwei Punkte, denke ich mal, alle einig. Zum einen, dass die Schulreformen, die momentan ablaufen, nicht das ist, was wir wollen, dass die Schule, die die große Reform war, aber auch nicht das ist, was wir wollen. Die Frage ist jetzt, wie lässt sich jetzt aus dieser Analyse, die wir geschlossen haben, eine Handlungsmöglichkeit ableiten? Was wäre jetzt unser Ziel, unser Planungsweisen für die Schule so, wie wir sie haben wollen? Oder ist das auch gar keine Schule, der Gesellschaft so, wie wir sie haben wollen?
Ja, ich fand die Einleitung, mit der Sie Ihre Frage formuliert haben, ungemein wichtig. Sie haben nämlich gesagt, ich stelle die Frage auf der Grundlage einer wesentlichen Übereinstimmung in der Kritik. Ich betone das deswegen, weil sehr oft, das kennen Sie auch aus Debatten, sehr oft die Frage, jetzt sagt er mal eine Alternative, vorgetragen wird ganz ernsthaft in dem Interesse, den Redner zu blamieren, der mit Sicherheit nicht jene Alternative, die mir nun gerade vorsteht, parat hat. Sondern irgendwas, das kann man so nicht realisieren und das machen die Menschen dann mit und so weiter und so fort. So ist aber zur Antwort. Ich will die Antwort mal doppelt machen. Antwort 1 heißt, wir können uns jetzt überlegen, wie man das, was ich gerade an Schule kritisiert habe, umsetzt in eine vernünftige Vorstellung von Schule. Sie ist eigentlich für mich ziemlich abgeschlossen mit dem, was ich vorhin dem Kollegen gesagt habe. Wir müssen uns verständigen über das, was eigentlich den Menschen vernünftigerweise beigebracht werden soll. Wir müssen also das gültige Curriculum durchforsten. Ich würde von mir aus sagen, da blieb mit Ausnahme von Naturwissenschaften relativ wenig über Lesen, Rechnen vielleicht von mir aus auch PC. Alle anderen humanwissenschaftlichen Fächer, die würde ich erstmal ziemlich radikal durchstreichen. Also, das ist die erste Frage, nur zur Illustration. Ich frage, was soll man eigentlich vernünftigerweise lernen? Und da heißt mal eine schlichte Frage und Antwort, die wahrscheinlich sofort ihre nächste Frage oder bei einigen die nächste Frage produziert. Die Menschen sollen instand gesetzt werden, mit richtigen Urteilen über die Gesellschaft ihr Leben in dieser Gesellschaft erstmal theoretisch zu bestimmen, um dann die Frage für sich zu stellen, begründet zu stellen, wie kann ich mich eigentlich mit diesen Interessen in der Gesellschaft verhalten? Geht das nicht? Warum, warum geht es nicht und was muss ich tun, damit es geht? So. Das ist die Frage so mitgenommen. Die zweite Frage ist, wer bringt bei, das müssen kompetente Menschen sein oder Instrumente. Und das dritte ist die Frage des Willens der Lernenden. Das ist was, was er angemacht hat. Und hier kann ich gleichzeitigerweise den Tisch davon erhoffen. So, das muss sein. Beide Sachen, alle drei Sachen, stoßen Sie natürlich auf Hindernisse. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden anfangen zu sagen, ich richte mal das Curriculum auf und lasse nur das durch, was wirklich nach eingehender Prüfung sich als vernünftige, als richtige Aussagen über diese Gesellschaft und über Natur hält. Sie haben gemerkt, wie man das gesagt hat, da würden Sie erhebliche, dann erhebliche durchführen. Zweitens, haben wir eigentlich die Leute, die das beibringen können? Weil die sind doch erstmal alles Produkt dieser Lehre ausgemacht. Ich weiß doch, was dabei gekostet ist. Ich habe es vor 35 Jahren gemacht. Das nicht mitgemacht. Versucht nicht mitzumachen. Und das Dritte, was ich überhaupt sehr wichtig finde, ist, wie ist es eigentlich mit dem Willen der Lernenden bestellt hier zu machen? Sind wir nicht konfrontiert mit dem Resultat, dass vielen, relativiere, gut allen, vielen Kindern, gerade durch die Art und Weise, wie hier Schule stattfindet, das Interesse am Lernen aufgetrieben wird? Ja, wer das Lernen, den Inhalt des Lernstoffs sowieso nur instrumentell begreift, was muss ich lernen, wie muss ich lernen, wenn ich eine gute Note kriege, der hat von vornherein schon keinen sachlichen Bezug zum Lernstoff, sondern nur diesen instrumentellen, und der macht es dann daran, was die College-Studenten in Amerika tun, wenn sie das College absolviert haben, die verbrennen die Bücher. Ne? Das ist der Risiko, der handgreifliche Beleg dafür, das interessiert nicht alles, ich habe doch nicht eine gute Note. Also man stößt übrigens nicht nur in der Schule, sondern auch in der Universität auf einen ziemlich verbreiteten Lernunwillen, der das Produkt dieser Schule ist. So, das ist die erste Sache, die ich sage. Vorstellung ist einfach zu haben. Durchsetzung stößt hierzulande auf diese Barrieren bei den Lehrenden, bei den Lernenden und vor allem bei den staatlichen Veranstaltern. Die zweite Antwort, die ich Ihnen abgeleitet aus der ersten geben würde, heißt, wenn das so ist, dann muss man eben kleine Brötchen backen. Das heißt es nicht, man kann nichts tun, sondern muss man kleine Brötchen backen. Und die kleinen Brötchen backen heißt, überall dort, wo man verständige Menschen trifft, die Kritik an der Schule vorantreiben. Die Kritik an der Schule und ihren staatlichen Grundlagen vorantreiben. Das sind die kleinen Leute, deswegen reise ich auch in der Gegend. Nur wenn es gelingt, wirklich viele Leute davon zu überzeugen, dann ist überhaupt die Grundlage dafür gegeben, dass man überhaupt irgendwas machen kann. Was an Schule und den Verhältnissen, aus denen Schule ergibt, ändern kann. Das ist weiter. Also erzählen Sie das Zeug, was Ihnen eingeleitet hat, weiter und bringen Sie den Mut auch in den Pädagogikveranstaltungen der Universitäten zu sagen, hat gehört, aber Sie gar nicht stimmt. Ich will es beweisen, warum es nicht stimmt. Es ist nicht ganz risikolos, in dem Maße, wie die Universität sich verschult, wird es riskanter, aber da muss man halt gucken, was man da macht. Das wären meine beiden Antworten.
Wie gesagt, haben wir die grundsätzlich für jeden eine Anspruch, die auch immer die Aufgabe haben.
Ich glaube, dass wir ganz stattfinden, wenn man sich selbst auch erstmal ein super Angst hat, definieren. Oder die Aktive, oder man müsste gerne mal die Zahl haben. Also, man kann gar nicht außerhalb des Geistes gehen. Man hat aber das finde Bedürfnis danach. Ne?
Gut, also, die Frage nach der Gesellschaftstheorie kann ich nicht beantworten, will ich nicht beantworten, weil ich meine, es ist schwierig. Ich weiß auch nicht, was die Antwort Ihnen nützen würde. Ich sagen würde, meine Gesellschaftstheorie ist sozialdarwinistisch oder konzeptionistisch oder marxistisch oder sonst was. Würde Ihnen nicht helfen. Na, eben. Also, sage ich als Antwort auf die Frage nach der Gesellschaftstheorie, meine Gesellschaftstheorie besteht aus dem, was ich Ihnen in anderthalb Stunden gerade eben über Schule und Gesellschaft gesagt habe. So, das ist erstmal das. Und wenn Sie weiter wissen wollen, was ich noch über Gesellschaft und so weiter denke, kann ich Ihnen sagen, was tun Sie danach oder tun Sie hier nach oder Sie unterhalten sich noch weiter. Aber diese Schublade liefert Ihnen nicht. So, das ist das Erste. Ich glaube, da können wir auch mit Ihnen.
Wie wollte
auch keinen Platz von Ihnen
lassen. Ja. Ich wollte,
dass man
über die
grundsätzliche Ebene
der Gesellschaft
nachdenken muss und nicht einfach über die Institution und Erklärer in die Institution, sondern das ist völlig voll. Völlig voll. Das ist eigentlich das, was ich hier für ein Schlusswort vorgenommen habe. Ich sage, worauf verweist eigentlich diese Schulkritik? Ja? Worauf verweist sie? Sie verweist sofort über die Schule hinaus. Auf die Zwecke, denen diese Schule subsumiert ist, wenn der Auftrag der Schule heißt, die Kinder den Nachwuchs als zu mündigen Staatsbürgern zu machen. Das sofort komplett außerhalb der Schule. Wenn ich sage, die Schule hat die Funktion vorzusortieren für die gesellschaftliche Berufshierarchie, haben wir auch den Zweck außerhalb der Schule. Und müssten dann gucken, wie ist denn das jetzt politisch und ökonomisch organisiert. Darauf will ich gehen, ja? dass man nicht Schule als einen eigenen Raum für sich nimmt, sondern alles, was ich überträge, geht auch dann weiter wieder hinaus. Ist die Kollegin mit den roten Haaren noch da, deswegen noch eine Bemerkung zu Ihnen. Sie haben vorhin gesagt, völlig zu Recht, die Sortierung hört in der Schule nicht auf. Ich würde sogar sagen, sie fängt da erst so richtig brutal an. Deswegen sage ich auch bei der Schule immer, das ist nur so eine solche Vorsortierung. Vorsortierung, die uns in sehr vielen verschiedenen Ländern und Nationen sehr unterschiedlich funktioniert. In Finnland anders als in Korea, in Korea anders als in Deutschland. Die Hauptsortierung, für die Schule vorsortiert, ist das, was auf dem Arbeitsmarkt und in der Berufswelt den Menschen ein Leben lang widerfährt. Mit jeder Ankündigung eines Betriebsleiters, du musst eine Umschulung machen, deine Qualifikation reicht nicht mehr. Gib eine neue Sortierung an. Mit jeder Entlassung, gib eine neue Sortierung an. Wo kommst du jetzt noch unter? Also da bin ich natürlich einer Meinung, wenn ich diese Stunde gesagt habe. Jetzt aber nochmal zu Ihnen. Der Widerspruch, den Sie genannt haben, der existiert, ja klar, den sind aufgefasst. Bloß, ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft, wenn ich jetzt einen Punkt zur Sortierung anbiete und den einen Punkt, Sie müssen nicht daran, ich bin sofort da, einen Punkt zur Sortierung anbiete und den einen Punkt, die befestige. Die
praktische Integration in den Beruf, in die Institution. Um die kommt man nicht rum, die praktische, weil man Geld verdient. Deswegen ist es gerade umso notwendiger, sich die theoretische Distanzierung als Kritik zu leisten. Und die ist in aller Regel, das ist der Punkt, den ich bekräftigen wollte, ist in aller Regel nicht in diesen schulischen Bildungsinstitutionen umzusetzen, sondern erstmal wirklich nur außerhalb. In aller Regel, Ausnahmen gibt es immer wieder. Da bin ich überhaupt keine Küsten abgestellt. Außerhalb kann Menschen zu finden, mit denen man diese Kritik zusammen teilt, voranbringt. Und ich kann nur sagen, naja, das habe ich mein Leben lang gemacht und jetzt bin ich auch in so einem Verein drin, in dem ich mich da außerhalb meiner Institution um weitere Klärung, Kritik bemühe, Vorträge halte, Artikel schreibe ich hier im Gegenstandpunkt, darüber weitere Anhänger versuche zu finden, ja, um die Kritik erstmal ein breiteres Fundament zu setzen. Das ist dann die Form, die man außerhalb der Institution nur gegen sie machen kann, immer in den Widerspruch kommt man, solange es ihn gibt, nicht immer um. Danke. Ich bedanke mich für die Debatte.
Ich muss stoppen, Dr. Dieter.